Spätestens seit dem sogenannten Sommer der Migration bestimmt die Flüchtlingsbewegung die deutsche und europäische Grenzpolitik. Der gesellschaftliche Diskurs dreht sich seitdem ständig um den Akteur dieser Bewegung, den Flüchtling. Das Wort Flüchtling wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gewählt. Aber der Begriff ist nicht unproblematisch. Die Endung Ling in Flüchtling wirke verniedlichend und verharmlosend. Die Endung scheint den Menschen hinter der Flucht mit all seinen Facetten nicht gerecht zu werden. Daher sagen viele Engagierte inzwischen Geflüchtete. Das Wort Geflüchtete sei in Sinn und Struktur unproblematischer. Vor allem aber macht es deutlich, dass die Flucht eben nur eine Episode im Leben von Menschen darstellt. Der Kolumnist Nathan Hennafe Alali schreibt es deutlich. Niemand ist nur Flüchtling. Niemand will nur darauf reduziert werden, Flüchtling zu sein.
Hier in der Fremde bin ich nicht nur das Thema, über das alle reden. Ich bin das Elend des 21. Jahrhunderts. Ich bin Opfer von Gesellschaften, die meine Kultur schlucken wollen, damit ich in ihre aufgehe. Ich bin ein Mensch, der kein Podium hat, um über seinen Schmerz zu sprechen, während die Gesellschaft alle Bühnen nutzt, um über diesen Fremden, diesen Flüchtling zu sprechen. Aber ich kann nicht antworten.
Auf den ersten Blick scheint der Flüchtling also eine Figur des Elends, eine Figur des Opfers und des Schmerzes zu sein. Durch die Flucht werden die Menschen aus ihrem Alltag gerissen. Das bedeutet auch, dass sie aus ihrer sozialen und politischen Welt gerissen werden. Der Flüchtling scheint also eine Verlustfigur zu sein, ein Verlust, der allumfassend ist. Das gilt auch für seine Handlungskraft, die er als Schutzsuchender offenbar verliert. Die Figur des Flüchtlings wird daher immer als unpolitische Figur beschrieben. Das schreibt auch die politische Theoretikerin Hannah Arendt. Als deutsche Jüdin flüchtete sie im Jahr 1933 in die USA. 10 Jahre nach ihrer Flucht schrieb sie das bekannte Essay »Wir Flüchtlinge«. In diesem sehr persönlichen Essay setzt sie sich mit der Figur des Flüchtlings auseinander. Dabei schreibt sie eindringlich, sie wolle nicht Flüchtling genannt werden, sondern Newcomer, Ankömmling oder Immigrant.
Wir haben unsere Heime verloren, was bedeutet die Vertrautheit des Alltags. Wir haben unsere Beschäftigung verloren, was bedeutet das Vertrauen, dass wir zu etwas nützlich sind in dieser Welt. Wir haben unsere Sprache verloren, was bedeutet die Selbstverständlichkeit zu reagieren, die Einfachheit von Gesten, den ungekünstelten Ausdruck von Gefühlen.
Vor dem Hintergrund von Flucht und Migration beschäftigte sich Hannah Arendt mit Menschenrechten und Staatsbürgerschaft. In der Auseinandersetzung mit der Figur des Flüchtlings stellte sie sich auch grundlegenden Fragen der politischen Theorie. Was bedeutet die Figur des Flüchtlings für das Verhältnis von Menschenrechten und Staatsbürgerrechten? Wie verhält sich das universelle Versprechen der Menschenrechte, wenn es mit Schutzsuchenden konfrontiert wird? Julia Schulze-Wessel ist vertretende Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte in Dresden. Sie beschäftigt sich mit der Figur des Flüchtlings in der politischen Theorie.
Bei Hannah Arendt ist es wichtig, dass sie vor den Eindrücken totaler Herrschaft geschrieben hat. Deswegen ist es auch schwierig, diese Figur auf das Heute einfach so zu übertragen, was oft stattfindet. Aber die Verhältnisse sind damals ganz, also fundamental andere gewesen als heute. Und bei Hannah Arendt ist ganz zentral für das Nachdenken über die Figur des Flüchtlings, dass es zu einer bestimmten Zeit überhaupt keine Verbindung mehr gegeben hat zur ausschließenden Ordnung und dem Flüchtling. Das heißt also, diese Durchtrennung aller Bezüge durch die absolute Rechtlosigkeit hat für die Flüchtlinge bedeutet, dass sie nichts gegen ihre Situation machen konnten. Egal, was man gesagt oder getan hatte, man ist definiert worden als zuerst Bürger zweiter Klasse, dann als Staatenloser, wo sie natürlich dann die europäischen Juden im Kopf hatte. Und das heißt, für diese Flüchtlinge, für diese Staatenlosen in diesen Räumen absoluter Rechtlosigkeit, absoluter Entrechtung, hat es keine Möglichkeit zum Handeln gegeben, was sich dann in den Vernichtungslagern auch ausgedrückt hat. Das würde ich sagen, sind die zentralen Punkte für Hannah Arendt, dass sie zum einen die absolute Entrechtung, zum anderen, was unmittelbar damit zusammenhängt, ist die absolute Sinnlosigkeit jeder politischen Aktivität, die absolute Sinnlosigkeit eines jeden Versuches, gegen diesen Ausschluss zu opponieren. Das heißt also, Hannah Arendt beschreibt die Figur des Flüchtlings als Figur absoluter Exklusion.
Die Umstände von Migration und Flucht zur Zeit Hannah Arendt sind andere als heute. Hannah Arendt bezieht sich zunächst auf ihre eigene Situation. Sie beschreibt ihr eigenes Schicksal und das anderer europäischer Juden, die vor der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie flohen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sind wieder ca. 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich ihr internationaler rechtlicher Status zwar geändert, aber die Konzeption von Hannah Arendt wurde nicht wirklich weiterentwickelt.
Es gibt verschiedene Versuche darüber, diese Figur der Rechtlosigkeit in die heutige Zeit zu übertragen. Also es gibt diese Ansätze, aber die meisten zentralen Denker, auch in der Soziologie, das sind Denker, die eher diese Idee dieser Verlustfigur mit aufgenommen haben, was ja auch nicht ganz falsch ist, aber sich zu stark meines Erachtens an Hannah Arendt anlehnt. Sie betont auch die absolute Rechtlosigkeit, die Durchtrennung zwischen Politik und Flüchtlingen, die Ausgrenzung aus allen sozialen Beziehungen. Der Flüchtling wird oft als jemand beschrieben, der aus allen Bezügen, jetzt nicht nur aus den politischen, sondern auch aus den sozialen Bezügen, komplett ausgeschlossen ist. Also hier würde ich sagen, muss in der politischen Theorie oder vielleicht auch insgesamt in der Migrationsforschung noch sehr viel gemacht werden, um Hannah Arendts Figur des Flüchtlings weiterzuentwickeln.
Auf der Flucht vor unmenschlichen Lebensumständen haben sich bisher Hunderttausende Menschen auf den Weg nach Europa gemacht. Die Menschen auf der Flucht haben dabei die Abschottungspolitik Europas herausgefordert. Die Grenzkontrollen innerhalb Europas und an den Außengrenzen wurden als Reaktion darauf immer gnadenloser. Kilometerlange Zäune sind gebaut worden. Zäune, damit die Menschen nicht nach Europa kommen. Und auch dort, wo neue Fluchtwege gesucht werden, tut die Europäische Union alles, um diese Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Im Sommer 2015 organisierten hunderte Geflüchtete spontane Demonstrationen vor dem Bahnhof in Budapest. Die Demonstrationen waren eine der Antworten auf die Abschottungspolitik der EU. Es regte sich Widerstand gegen die Festung Europa. Flüchtlinge demonstrierten für ihr Recht, sich frei zu bewegen. Sie verweigerten sich gegen die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern.
Proteste nehmen zu, das kann man, glaube ich, also insgesamt weltweit sagen, vor allen Dingen in den Demokratien, in denen Flüchtlinge ankommen, gehören diese Proteste mittlerweile zur Tagesordnung. Man kann das in den USA sehen, man kann das in Australien sehen, aber auch in Europa. In den letzten Jahren haben insgesamt die politischen Proteste gegen die Situation, gegen die Umgehung und Aushöhlung von Flüchtlingsrechtsstandards haben zugenommen. Man kann sich jetzt, um dieser Falle zu entgehen, Flüchtlinge immer nur als Opfer und als Figuren des Verlustes zu beschreiben, sich stärker auf diese Proteste beziehen und kann damit zeigen, dass Flüchtlinge sich genauso wie in Demokratien immer um Recht und um die Inklusion ins Recht gekämpft worden ist von den verschiedenen Gruppen, ebenso auch versuchen, durch die Anrufung von Menschenrechten, durch die Anrufung von Werten und Normen in Demokratien, sich versuchen, in diese Gemeinschaft durch die Proteste mit einzubringen und einzuschreiben. In den Citizenship Studies wird dann versucht, diese Proteste unter dem Citizenship-Begriff zu fassen. Das heißt also, die protestierenden Sans-Papier, die protestierenden undokumentierten Migranten oder Asylbewerber unter diesem Begriff des Bürgers zu fassen, um diesen Dualismus zwischen Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger, Staatsbürger und Flüchtling, um den zu minimieren und um deutlich zu machen, dass sie, und das ist ein zentraler Punkt für die politische Theorie, dass sie ebenso auch als politische Akteure, als Handelnde beschrieben werden können.
Der zentrale Unterschied liegt also zwischen den Rechten der Staatsbürger und derer, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Als politisches Subjekt kann man die aktive Einmischung und Intervention von Menschen in gesellschaftlichen Prozessen verstehen. Aber was hat jetzt die Staatsbürgerschaft mit Protesten von Flüchtlingen zu tun?
Tien Balibar hatte darauf verwiesen, auch Robin Selikates hat es deutlich gemacht, dass im Staatsbürgerbegriff zwei verschiedene Dimensionen angelegt sind. Das ist zum einen die konstitutive Dimension, das heißt immer die exklusive in Recht gegossene Dimension der Staatsbürgerschaft. Und es gibt eine Dimension, die man vielleicht besser als Bürgerschaft beschreiben könnte, die man als politische Selbstermächtigungsdimension bezeichnen kann. Ganz zentral ist diese Dimension zum Beispiel in Revolutionen, wo ohne dass irgendeine Autorität jemanden autorisiert hat zum politischen Handeln, die Menschen selber sich das Recht zum Handeln genommen haben. Diese konstitutive Dimension der Staatsbürgerschaft unterscheidet diese Trennung zwischen dem Staatsbürger und dem Nichtstaatsbürger. Dadurch, dass die Demokratie gleichzeitig aber die Menschenrechte als Grundlage hat und alle Menschen als Gleiche behandelt hat, was dann in das Staatsbürgerrecht eingeflossen ist, kann man Flüchtlingsproteste auch als Bürgerproteste insofern beschreiben, als hier genau das stattfindet, was in Revolutionen stattfand, was in den Kämpfen von Frauen, von Juden, von Schwarzen stattfanden, um als vollgültige Staatsbürger zu gelten. Das ist der Aspekt der Einschreibung in eine Gemeinschaft durch die Behauptung der Gleichheit.
Der Begriff Staatsbürgerschaft enthält also zwei Dimensionen: Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Wer Mitglied ist, wer Mitglied sein darf und wer kein Mitglied sein darf, wird ständig neu verhandelt. Dazu gehört es, bestehende Machtverhältnisse kritisch zu hinterfragen und zu bekämpfen. Das beschreibt die konstituierende Dimension der Staatsbürgerschaft. Ein Diskussionspunkt in der politischen Theorie ist, was das explizit Politische ist. Ob es ein bestimmter Bereich ist oder ein Handlungsmodus. Für Jacques Rancière ist eben diese Selbstermächtigungsdimension der Staatsbürgerschaft das Politische. Rancière ist ein Philosoph aus Frankreich. In seiner Theorie des Politischen benutzt er ganz eigene Begriffe, um dieses politische Handeln zu beschreiben. Er unterscheidet in Politik und Polizei. Er verwendet diese Begriffe aber nicht wie im Alltag. Beide sind auf die Konstitution und Transformation von staatlicher Ordnung bezogen. Polizei ist dabei die Aufteilung der Welt, ihre Ordnung, die bereits etabliert ist oder als Vorschlag existiert. Sie ist die Aufteilung des Sinnlichen, also zum Beispiel auch die staatliche Ordnung. Politik ist dagegen eine Intervention in das Sichtbare und das Sagbare. Sie beschreibt eine Unterbrechung des Üblichen, also der polizeilichen Ordnung. Diese Intervention geht dabei von Gruppen aus, die bisher aus dieser polizeilichen Ordnung ausgegrenzt wurden. Anteillosen, sagt Rancière, Flüchtlinge zum Beispiel. Wenn solche Gruppen also ein neues Gleichheitsverständnis formulieren, dann ist das das Politische. Das Politische ist also bei Rancière ein bestimmter Handlungsmodus, der den ausgegrenzten oder unterdrückten Gruppen vorbehalten ist.
Ein Beispiel für diese konstituierende Dimension ist die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin von Olympe de Gouges, die 1793 an die Männer Frankreichs geschrieben hat und gefragt hat, wer den Männern eigentlich das Recht gegeben hat, die Frauen aus der Politik auszuschließen, und hat verschiedene Rechte der Frau und Bürgerin deklariert, unter anderem auch, dass die Frau, wenn sie schon das Recht hat, das Schafott zu besteigen, genauso auch das Recht haben muss, die Rednertribüne zu besteigen. Und sie ist ein Beispiel für diese konstituierende Dimension der Staatsbürgerschaft, dass sie ohne auf eine Legitimation, auf eine Autorisierung von oben zu warten, sich das Recht zu sprechen, in der Öffentlichkeit als Bürgerin, als politisch Handelnde zu erscheinen, einfach genommen hat. Ganz ähnlich kann man heute die heutigen Proteste von Flüchtlingen beschreiben. Auch sie sind durch diesen bis heute wirkmächtigen Dualismus zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern, sie sind als politisch Handelnde nicht vorgesehen. Haben, wenn man mit Rancière sprechen möchte, haben keinen Platz, der ihnen innerhalb des politischen Raums zugeschrieben wird. Und die Infragestellung, die Ruptur dieses Dualismus zwischen politisch autorisiert Handelnden und denjenigen, die eigentlich in der Politik gar nicht vorgesehen sind, das findet mit jedem politischen Protest von Flüchtlingen statt. Und sie können auch hier im Sinne von Rancière etwas in dieser polizeilichen Ordnung dadurch ändern, durch diesen Protest. Also insofern können sie mit diesem Rückbezug auf die konstituierende Dimension der Bürgerschaft als neue Bürgerinnen Europas beschrieben werden, die nicht über die Staatsbürgerrechte verfügen.
Proteste stellen eine Form der konkreten Handlung dar. Der Protest gilt als Form politischer Selbstermächtigung. Diese Selbstermächtigung macht die Figur des Flüchtlings handlungsfähig. Und diese Handlungsfähigkeit wiederum macht die Figur des Flüchtlings zum politischen Subjekt. Aber Flucht und Migration sind ebenfalls eine Form des aktiven Handelns und der Selbstermächtigung. Bestehende Verhältnisse der ursprünglichen Heimat werden nicht mehr akzeptiert und können nicht mehr akzeptiert werden. Ist das dann bereits eine politische Handlung, wenn sich Menschen auf die Flucht begeben?
Man kann die einzelnen Wanderungen nicht unbedingt als politische Aktion beschreiben. Das sind bestimmte Entscheidungen, soziale Umfelder, bestimmte soziale Umbrüche, die hinter jeder Migration stehen. Und dass sich Menschen auf den Weg machen, ist erstmal kein politischer Akt. Also es ist auf der anderen Seite natürlich politisch relevant, weil es immer wieder die Hinterfragung von Grenzziehungen bedeutet. Also gerade die ganze Entwicklung der undokumentierten Migration, da stellt jeder, der ohne Einreisepapiere wandert, diese Bestimmungen in Frage. Allein dadurch, dass er wandert, ohne dass es jetzt politisch motiviert sein muss. Also insofern muss man die Dimensionen auseinanderhalten, aus welcher Perspektive man argumentiert. Bei den politischen Protesten, das ist eine politische Selbstermächtigung der Flüchtlinge selbst. Allerdings gibt es auch hier wieder eine Schwierigkeit, wenn man sich nur darauf konzentriert, dann vergisst man eigentlich wieder diejenigen, die an diesen Grenzziehungen gescheitert sind. Und das sind oft diejenigen, die es gar nicht erst in die Aufnahmeländer schaffen. Die Rückübernahmeabkommen, also jetzt auch was mit der Türkei geschlossen worden ist, das steht ja für eine Entwicklung, die seit mindestens 15 Jahren die europäische Migrationspolitik prägt. Und die Rückübernahmeabkommen, die mit verschiedenen afrikanischen Staaten geschlossen worden sind und jetzt auch forciert geschlossen werden, genauso wie mit verschiedenen osteuropäischen oder asiatischen Staaten, machen es für viele unmöglich, überhaupt jemals ihre Zielländer zu erreichen. Und das sehe ich dann wiederum als Gefahr, auch durch diese Konzentration. Also wenn man sich zu stark auf diese politischen Proteste konzentriert, dann verliert man eigentlich diejenigen aus dem Blick, die an dieser Migrationspolitik scheitern.
Frau Schulze-Wessel unterscheidet Formen politischen Handelns. Viele Menschen erreichen nie ihr Zielland. Grund dafür sind die immer restriktiveren Grenzregime. Grenzregime, die Teil der europäischen Migrationspolitik sind. Zu Beginn des Beitrags wurde Hannah Arendt vorgestellt. Sie beschrieb den Flüchtling als Figur außerhalb der staatlichen Ordnung, als Figur der Ausschließung, als Figur der absoluten Entrechtung. Letztes Jahr wurde deutlich, dass Grenzen sich aufgrund von Einwanderung nach Europa verändern. Diese Transformation der Grenzen findet auf zwei Ebenen statt. Einerseits transformieren sich die Grenzen der Demokratien. Das wurde durch den Begriff der Staatsbürgerschaft deutlich. Andererseits transformieren sich die territorialen Grenzen. Grenzregime werden plötzlich sichtbar, zum Beispiel durch den Bau von Zäunen, wie an der serbisch-ungarischen Grenze. Die Professorin Julia Schulze-Wessel hat das Konzept des Flüchtlings als Grenzfigur entworfen. Durch das Konzept der Grenzfigur lässt sich zeigen, dass Flüchtlinge nicht nur durch ihren Protest zum politischen Subjekt werden, sondern als Grenzgänger verändern sie bereits staatliche Ordnungen.
Der Begriff der Grenzfigur ist ein Versuch, Hannah Arendts Figur des Flüchtlings weiterzuentwickeln. Wenn man Hannah Arendts Figur als Figur der totalen Exklusion beschreiben kann, dann kann man diejenigen, die heute in die Demokratien, in demokratische Staaten flüchten, als Grenzfiguren auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Das heißt also, der erste wichtige Punkt hier wäre, dass die Verbindung zwischen Flüchtlingen und den potenziellen Aufnahmeländern nicht als komplett getrennt oder als absolut getrennt beschrieben werden kann, wie Hannah Arendt das noch gemacht hat, sondern diese Verbindung besteht, zum Beispiel durch den internationalen Flüchtlingsschutz, dass die demokratischen Staaten bestimmte Verpflichtungen geben gegenüber Nichtstaatsbürgern haben. Wenn undokumentierte Migranten, wenn Flüchtlinge, Asylbewerber in diesen demokratischen Aufnahmestaaten sind, dann besteht immer die Möglichkeit des politischen Protestes, der also möglich ist, verändernd einzugreifen. Allerdings ist es schwierig, diesen Begriff des Bürgers so zu benutzen, als wäre es jetzt eine Gleichstellung mit anderen Staatsbürgern, weil diese Proteste immer unter extrem prekären Bedingungen stattfinden. Das heißt, der Begriff der Grenzfigur bedeutet auch immer, dass es Grenzziehungen und Grenzverteidigungen von der anderen Seite gibt. Also so wie Flüchtlinge die exklusive Dimension von Staatsbürgerschaft, die Einreiseregelung, die Wahrnehmung von politischen Akteuren durch ihren Protest, durch ihre Weiterwanderung in Frage stellen können. Das heißt also immer Grenzen hinterfragen, herausfordern können. So reagieren natürlich die Aufnahmestaaten selbst wiederum mit Grenzziehungen. Ganz plastisch wird das in dem Bau von Zäunen zum Beispiel. Aber es gibt auch institutionelle Beschränkungen, wie zum Beispiel durch die Staatsbürgerschaft. Und diese Grenzziehung von der anderen Seite ist extrem wirkmächtig. Also das heißt, man kann diesen Flüchtling als Grenzfigur immer so beschreiben, dass er Grenzen hinterfragt, in Frage stellt, gegebenenfalls auch transformiert, aber dass von der anderen Seite die Grenzziehung immer auf irgendeine Art und Weise verteidigt wird, was immer in dieser Bewertung oder Einschätzung der politischen Proteste mit berücksichtigt werden muss.
Der entscheidende Unterschied ist also die Verbindung zwischen dem Flüchtling und der staatlichen Ordnung. Bei Hannah Arendt ist diese Verbindung nicht vorhanden. Der Flüchtling ist eine Figur der Exklusion, die komplett entrechtet außerhalb jeder Ordnung steht. Die Grenzfigur jedoch besitzt Transformationskraft. Als Grenzgänger hinterfragt sie Grenzen, macht sie sichtbar und überwindet diese. Sie fordert staatliche Ordnungen heraus und kann diese transformieren. Auf der anderen Seite kommt es natürlich zu Gegenbewegungen, wie wir aktuell in Europa sehen können. Es besteht aber ein Dualismus zwischen Grenzen in Form von bestehenden Ordnungen und den Flüchtlingen als Grenzgänger. Und dieser Unterschied lässt die Figur des Flüchtlings, anders als bei Hannah Arendt, zum politischen Subjekt werden. Die politische Theorie hat also durchaus Begriffe und Instrumente, um den Flüchtling nicht nur als Figur des Verlustes zu beschreiben. Das beweist auch Julia Schulze-Wessel mit der Figur des Grenzgängers. Davor sprachen wir von politischen Protesten als Form von Selbstermächtigung. Mit Rancière wurde gerade erklärt, dass Flüchtlingsproteste dadurch etwas in der polizeilichen Ordnung ändern können. Diese Selbstermächtigung von Ausgegrenzten findet vor allem in Revolutionen statt. Man könnte also fragen, ob die Figur des Flüchtlings in der politischen Theorie subversiv ist und ob sie das Potenzial besitzt, staatliche Ordnungen umzustürzen.
Also hinsichtlich des subversiven Potenzials von Flüchtlingsprotesten bin ich relativ skeptisch. Es gibt zwar viele Proteste, aber wenn man das vergleicht mit der Anzahl an Flüchtlingen, ist das wahrscheinlich relativ wenig. Und wenn man sich auch neuere Einstellungsforschungen von Flüchtlingen anguckt, kann man jetzt, glaube ich, auch nicht die Erwartung an die Flüchtlinge stellen, dass sie politische Kämpfe ausfechten, die vielleicht die eigene Linke in dem Land nicht mehr hinbekommt. Also insofern, ich sehe durchaus eine Transformationskraft, dadurch, dass es neue politische Akteure gibt, die dann auch als politische Akteure wahrgenommen und ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, das, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Aber das darf man nie vergessen. Sie finden zum einen unter extrem prekären Bedingungen statt. Also viele Proteste werden auch einfach so beendet, dass die Unterstützer laufen gelassen werden und die Flüchtlinge in Gefängnissen landen bzw. deportiert werden. Also extrem repressiv auch gegen diese Proteste vorgegangen werden. Das subversive Potenzial sehe ich eher darin, dass durch diese Proteste etwas deutlich wird, was dann wiederum von anderen Gruppen aufgenommen werden kann. Also andere Vorstellungen von Gemeinschaft, die Loslösung eines nationalstaatlichen Containermodells, die Einbeziehung anderer politischer Akteure als diejenigen, die bislang als politische Akteure wahrgenommen worden sind. Also wenn überhaupt, dann sieht das ein subversives Potenzial eher da als bei den Flüchtlingen selber.
Mit der Fluchtbewegung der letzten Jahre sind auch Bilder einer Welt außerhalb Europas sichtbar geworden. Eine Welt, in der Krieg in Syrien nur ein Beispiel neben weiteren unmenschlichen Lebensrealitäten darstellt. Lebensrealitäten, die neben Krieg auch von unmenschlicher Ausbeutung und Armut erzählen. Realitäten und Kriege, die immer noch sehr weit weg von Europa erscheinen. Mit den Flüchtlingsprotesten ist eins deutlich geworden, dass die globalen Verhältnisse von Widersprüchen geprägt sind. Der Widerspruch wird besonders in den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen in Europa und dem globalen Süden deutlich. Mit den Menschen, die Schutz in Europa suchen, lassen sich diese Widersprüche nicht mehr länger verdrängen. Die Figur des Grenzgängers ermöglicht es, Menschen auf der Flucht nicht mehr nur als apolitisch, sondern als politisches Subjekt zu beschreiben. Der Opferrolle wird dadurch eine Absage erteilt. Die Grenzverletzungen sind gestalterische Akte, die auch immer die Emanzipation vom Bestehenden bedeuten können. Wie aber Julia Schulze-Wessel sagt, können Menschen auf der Flucht nicht den Kampf einer europäischen Linken führen. Was die Proteste der Geflüchteten aber verdeutlichen, sind die vielen Widersprüche, die so lange übersehen wurden. Das kann die europäische Linke nutzen, um die bestehenden Verhältnisse außerhalb von nationalem Containerdenken neu zu gestalten. Bedingung dafür ist natürlich, dass sich die Kämpfe verbinden und zu einem gemeinsamen Kampf werden. Damit der prophetische letzte Satz aus Hannah Arendts Essay »Wir Flüchtlinge« nicht der Beginn eines neuen Kapitels wird.
und die Gemeinschaft der europäischen Völker zerbrach, als und weil sie den Ausschluss und die Verfolgung seines schwächsten Mitglieds zuließ.